ARD Sounds.
Ich kann bestätigen, dass diese Drohne gefunden wurde am Flughafen Leipzig-Halle. Darüber hinaus kann ich leider jetzt erstmal nichts zu sagen. Handelt sich um laufende Ermittlungen. Und da würde ich ein bisschen um Geduld bitten.
Leonard Kaminski, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Am Flughafen Leipzig-Halle wurde eine Drohne mit Sprengvorrichtung gefunden.
Und ein Frachtflugzeug ist mit einer möglichen weiteren Drohne zusammengeprallt.
Russland beschießt Kiew massiv mit Raketen. Die Ukraine kann keine einzige abwehren.
Und die Ukraine beschießt Russland massiv mit Drohnen und trifft wieder einen Versandhändler.
Benjamin Netanyahu sagt, was er vom jüngsten Hamas-Entwaffnungsplan hält. Spoiler, nichts.
Schon wieder gerät eine KI außer Kontrolle und macht sich selbstständig.
Ein russischer Verlag nutzt KI zur Buchzensur und scheitert an Tolstoi und Puschkin.
Hallo, ich bin Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 5. August um 16 Uhr. Ja, heute früh habe ich mich so durch die Nachrichten durchgescrollt und dachte noch, was machen wir denn heute als erstes Thema im Podcast? Und dann, zack, war es klar, Drohne mit Sprengstoff auf dem Leipziger Flughafen. Wie ist da inzwischen der Stand heute Nachmittag, Constanze?
Ja, so wahnsinnig viel mehr wissen wir tatsächlich nicht. Ich fasse es mal zusammen. Und erstmal noch ganz kurz, bislang ist auch immer von einer Sprengvorrichtung die Rede. Sprengstoff selbst wurde noch nicht offiziell mitgeteilt. Das mag jetzt kleinkariert klingen, aber ich sage es jetzt erstmal lieber genauso. Jedenfalls, was bisher geschah? Am Flughafen Leipzig-Halle, das ist ja vor allem ein Flughafen für den Frachtverkehr, weniger Personenmaschinen. Da hat man in der vergangenen Nacht kurz vor Mitternacht eine Drohne gesichtet und daraufhin wurde der Betrieb am Flughafen eingestellt. Und dann wurde eine Passagiermaschine nach Nürnberg umgeleitet und mehrere Frachtmaschinen nach Hannover. Und eine dieser Frachtmaschinen, die ist in der Luft mit einem unbekannten Flugobjekt zusammengestoßen.
Also noch eine Drohne oder wie?
Ja, mutmaßlich wohl noch eine Drohne. Jedenfalls diese Maschine, die ist wieder durchgestartet und dann ganz sicher in Hannover gelandet.
Und dann?
Dann wurde im Süden auf dem Flughafen, auf dem Vorfeld des Flughafens, da wurde dann wirklich eine Drohne gefunden. Und an der ist offenbar ein Zünder gewesen, eine Sprengvorrichtung, und die hat man jetzt erst einmal entschärft.
Und wurde Sprengstoff gefunden? Oder?
Genau, das ist das, was noch so ein bisschen unklar ist. Also es wurde eine Masse gefunden, hieß es. Die Bild beispielsweise schreibt, dass es einen Test auf Nitrate gab und der war positiv. Nitrate, Stickstoff, Sauerstoff, Salz verwendet man als Dünger oder zum Sprengstoffbau. Und dass es nur deshalb keine Explosion gegeben hat, weil der Zünder kaputt war und offenbar abgerissen war. Und laut ARD-Recherchen jetzt ganz aktuell sind zwei weitere Tests gemacht worden auf Sprengstoff und die sind negativ ausgefallen. Und ein vierter, der hat dann laut Unterlagen der Polizei Sachsen ergeben, dass das Paket den Plastiksprengstoff Semtex enthält.
Oha, und das ist jetzt schon sicher, oder wie?
Ja, also das ist immer noch nicht ganz klar, zumindest es ist noch nicht offiziell bestätigt.
Okay, aber die Sache hat ja noch eine weitere Dimension, ne?
Allerdings, denn am Flughafen Leipzig, da parken mehrere ukrainische Antonov-Frachtmaschinen. Der Flughafen ist ja, wie ich gesagt habe, vor allem ein riesiges Frachtmaschinen-Drehkreuz mit DHL als Hauptkunden.
Gut, Drohnen in der Nähe von Flughäfen sind jetzt nicht so selten, natürlich auch ärgerlich und gefährlich, aber eine Sprengvorrichtung ist jetzt schon eine neue Qualität. Gibt es denn schon irgendeinen Verdacht, wer dahinter steckt?
Naja, also ukrainisches Frachtflugzeug, Sprengvorrichtung, Drohne, da denkt man natürlich sofort an.
Ja gut, Russland.
Genau. Und unser ARD-Terrorexperte Holger Schmidt, der hat gesagt, dass es aber noch völlig unklar ist, wer dahinter stecken könnte und dass es immer wieder den Verdacht gegen Russland gibt bei solchen Vorfällen. Aber er sagt auch, noch nicht ein einziger Vorfall, also mit Drohnen oder Spionagedrohnen oder wie auch immer, konnte bisher ganz sicher mit Russland in Verbindung gebracht werden. Aber er bestätigt eben auch nochmal, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Sprengsatz voll funktionstüchtig war und dass das erste Mal war, dass sowas gefunden wurde.
Warum stehen denn in Leipzig überhaupt ukrainische Antonov-Frachtflieger?
Die stehen seit Kriegsbeginn hier. 6 Stück sind es. Und sie fliegen schwere und auch überdimensionierte Frachttransporte für die NATO. Die Antonov Airlines, das ist der Betreiber, die wollen in Sachsen bleiben. Also was damals als provisorische Basis angefangen hat, das soll jetzt ausgebaut werden. Bis 2027 beispielsweise soll noch ein Hangar gebaut werden.
Ich frage mich ja auch, warum der Zünder zwar funktionsfähig war, aber dann eben doch nicht funktioniert hat.
Ja, das sind alles solche Fragen. Wir hatten vor x Jahren mal in unserem korsischen Dorf eine Geschichte. Da hatte ein Freund, der ist Ranger, also so eine Art Förster, und der hatte ewig und einmal Stress mit so ein paar Leuten wegen eines Waldstücks. Und der hatte dann eines Tages auch einen Sprengsatz am Auto, an seinem Auto gefunden, mit Zünder, der aber extra nicht angeschlossen war. So nach dem Motto, guck hier, so kann's gehen, das können wir, wir können auch anders.
So Mafia-Methoden, ne?
Ja, genau, so Mafia-Methoden eben. Wir wissen es einfach nicht. Und zum Thema, wir können auch anders, ne? Also vor ein paar Tagen, da ist ja in Moskau ein Sprengstoffattentat verübt worden. Ziel war wohl ein hoher Militär, der in einem Restaurant in Moskau gefeiert hat. Und heute berichten russische Medien, dass der Chef eines russischen Drohnenherstellers lebensgefährlich verletzt wurde, nachdem sein Auto explodiert ist.
Das bekommt ja irgendwie immer mehr was von Guerillakrieg, oder?
Mhm.
Und der in Anführungsstrichen richtige Krieg geht auch immer weiter. In der Nacht hat es ja wieder massive russische Luftangriffe auf die Ukraine gegeben. Kiew war wieder das Hauptziel.
Ja, und das Land kann sich halt auch kaum noch wehren. Keine einzige Rakete wurde abgeschossen. Mindestens 17 Menschen wurden in der Hauptstadt getötet und es gibt auch noch viele Verletzte. Wir hören mal ganz kurz in einen Bericht von Rebecca Barth aus Kiew rein.
Die Nacht war schrecklich. Wir haben den Mangel an Flugabwehr das erste Mal sehr deutlich gespürt. Das ganze Haus hat gezittert. Ich will mich nicht in irgendeinem Keller verstecken, sondern aus Kiew wegziehen, damit dieser Albtraum ein Ende hat. Es ist unmöglich zu schlafen, unmöglich zu arbeiten. Es ist einfach unmöglich geworden, in Kiew zu leben. Die Ziele der russischen Angriffe, vor allem Industriegebiete, Infrastruktur, Tankstellen, Lagerhäuser von großen Baumärkten oder Postunternehmen. Doch dafür schickt Russland ungenaue Raketen in dicht besiedeltes Gebiet und nimmt zivile Opfer in Kauf. Die Ukraine kann sich gegen ballistische Raketen aktuell praktisch nicht schützen, erklärt Militärexperte Anton Semljany. Die größte Gefahr bei ballistischen Raketen besteht darin, dass der Start nur sehr schwer vorauszusagen ist. Sie werden praktisch erst in dem Moment erfasst, in dem die Rakete abhebt. Das ist eines der größten Probleme, die derzeit bestehen, die Verfolgung und die Aufklärungsinformationen über den möglichen Einsatz ballistischer Waffen.
Keine Abfangraketen? Was heißt das denn genau?
Also es ist so, dass die russische Armee mittlerweile direkt ballistische Raketen losschickt. Früher wurden als erstes Drohnenschwärme losgeschickt, um die Flugabwehr, die ukrainische Flugabwehr zu beschäftigen und zu verwirren. Und jetzt ist das gar nicht mehr nötig, denn die Ukraine hat praktisch keine Flugabwehr mehr.
Aber die haben doch das Patriot-System.
Ja, aber die haben keine Munition mehr. Sie haben einfach keine Abwehrraketen mehr für die Systeme.
Warum?
Warum? Weil unter anderem die Amerikaner nicht mehr liefern. Präsident Zelensky, der hat gesagt, dass die Ukraine derzeit nur noch ein Drittel so viele Flugabwehrraketen bekommt aus dem Westen wie im Jahr 2025.
Und das ist so, weil?
Weil der Westen auch nur begrenzt Bestände hat von Patriot-Raketen. Die USA haben ja laut einem CNN-Bericht ihre Vorräte gefährlich geschrumpft, wie ein Kommandeur dort in dem Bericht zitiert wird.
Also seit dem Irankrieg
praktisch. Genau, demnach haben die USA etwa die Hälfte ihrer Patriot-Abfangraketen eingesetzt und 4/5 des THAAD-Raketenbestands. Das ist ein System, das ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen abwehren kann. Aber ich schicke auch hinterher, dass Verteidigungsminister oder Kriegsminister Hegseth diesen CNN-Bericht als komplette Lüge bezeichnet hat. Und auch Trump hat ja schon gesagt, das stimmt alles nicht und es wird sowieso in hohem Maße nachproduziert.
Aber hatte der ukrainische Präsident Zelensky nicht gerade erst in Washington mit Präsident Trump über Lizenzen zum Bau von Patriot-Raketen gesprochen? Was ist denn daraus geworden?
Ja, da ist offenbar nichts draus geworden. Das wurde auch in Teilen schon wieder zurückgenommen, also diese Zusage, dass er da Lizenzen bekommt. Das ist alles völlig unklar.
Also wieder so eine Trumpsche Luftnummer, oder?
Ja, ich glaube schon. Und das Drama ist eben auch, dass diese ballistischen Raketen aus Russland, dass die hauptsächlich mit Patriots abgefangen werden können. Und das wissen die Russen eben auch.
Das ist ja wirklich eine verzweifelte Lage, in der die Ukraine da ist, oder?
Ja, also aus meiner Sicht schon. Und sie versucht sich mit allem zu wehren, was möglich ist. Diese massiven Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur. Eine Raffinerie wurde wieder getroffen in Ufa. Das ist etwa 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Also es reicht schon immer tiefer nach Russland hinein. Aber
ja, hat das denn einen Effekt? Ich meine, was will man erreichen?
Ja, die Ukraine versucht halt auch der Bevölkerung in Russland zu zeigen, es ist Krieg, Leute. Ihr seid auch verwundbar. Es ist beispielsweise auch wieder eine Lagerhalle von Wildberries getroffen worden.
Das russische Amazon quasi.
Genau, ne? Diesmal in Tula, südlich von Moskau. Aber es bleiben halt immer Nadelstiche. Und ob die nun die Russen zur Kritik an ihrer eigenen Regierung bewegen oder eher zur Wut auf die Ukraine anstacheln?
Who knows, ne? Und who knows auch bei was anderem. Wir haben doch vorige Woche in unserem Podcast hier von diesem tollen Hamas-Entwaffnungsplan berichtet.
Ja, also den Trump und der Vertreter seines Friedensrates vorgestellt haben, dass es da eine Einigung gibt, das meinst du?
Genau. Und ich habe heute gelesen, dass nun das erste Mal auch Israels Premier Netanyahu was dazu gesagt hat.
Ja, der lehnt das natürlich alles ab. Und Israel hat, wie er gesagt hat, einen Entwurf geschickt bekommen und dem habe man nicht zugestimmt. Und stattdessen hat er, also Netanyahu hat gesagt, er hätte Anmerkungen zurückgeschickt und welche das aber genau sind, das ist gar nicht klar.
Aber worum könnte es denn genau gehen? Also was ist der Streitpunkt?
Ja, das haben wir letzte Woche ja auch schon anklingen lassen, nämlich wie das alles genau ablaufen soll, also diese Entwaffnung. Erst die Waffen weg und dann die Armee abziehen oder andersrum. Die Hamas will das natürlich so. Netanyahu sagt, das machen wir aber auf keinen Fall. Die Armee wird sich erst nach einer Hamas-Entwaffnung von dieser Linie, von dieser besagten Linie zurückziehen.
Was umfasst diese Linie denn?
Die umfasst 60% des Gazastreifens.
Ja, ich meine, gut, also 60%, das kann ja nichts werden.
Nee, das sieht alles echt nicht gut aus aktuell.
Ganz anderes Thema, was zumindest sicherheitspolitische Relevanz bekommen könnte, finde ich, und darum geht es ja hier im Podcast, es gab schon wieder eine alarmierende Panne bei einem KI-Test.
Und zwar wieder bei einem dieser neuen Hochleistungsmodelle.
Was war es denn diesmal?
Diesmal haben Sicherheitsexperten aus Großbritannien ein KI-Modell von Anthropic bei einem Angriff erwischt. Und das Modell hat wohl nicht nur schädliche Codes eingebaut, sondern auch noch die Menschen hinter der Software getäuscht. Also, wir hören mal Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Dabei hat das KI-Modell von Anthropic bösartigen Programmiercode in das öffentlich genutzte Open-Source-Projekt GitHub eingeschleust. Über diese Plattform speichern Entwickler ihre Softwareprojekte und teilen sie dann mit der Öffentlichkeit. Und hier hat das KI-Modell bewusst bei einem Projekt schädlichen Code eingebaut und sich auch als jemanden ausgegeben, der den Code verbessert. Jede Änderung wird dann von den Entwicklern geprüft. Jetzt, damit die KI mit ihrer Änderung nicht auffällt, hat sie Fake-Identitäten geschaffen und den Betreuer des Projekts auch unter Druck gesetzt und dabei auch gefälschte E-Mails eingesetzt. Und als jetzt der Prüfer den Schadcode entdeckte, räumte das KI-Modell sogar den Fehler ein, versuchte dann aber so im Hintergrund den Schadcode aber an anderer Stelle wieder einzuschleusen. Also diese Elemente der Täuschung und Manipulation sind in diesem Ausmaß tatsächlich neu, sagt auch die britische Behörde, die das veröffentlicht hat. Aber man muss auch sagen, wirklich überraschend ist es nicht. Die KI hatte bei den Tests viel mehr Möglichkeiten als üblich.
Okay, klingt schon irgendwie gruselig, aber ich frage mich ja immer bei dieser Häufung von diesen KI-Gruselgeschichten, ist das nicht auch richtig tolle Werbung für die Firmen? Also steckt da auch eine Intention hinter?
Bestimmt. Die zeigen natürlich, was ihre Systeme so drauf haben.
Also wenn ich dann lese, die KI hatte viel mehr Möglichkeiten bei dem Test, die üblichen Sicherheitsvorkehrungen waren ausgeschaltet und bei einem öffentlich zugänglichen Modell ist das natürlich nicht so. Da werden ja Filter eingebaut.
Ja, klar. Zu zeigen. Die zeigen halt auch hier, das können wir und hier ist auch gleich die Leine, die man anlegen muss, damit das nicht passiert. Klar, das ist bestimmt auch gutes Marketing. Es zeigt aber auch schon die Möglichkeiten der KI, wenn sie nicht an die Leine oder die Kette gelegt wird. Apropos KI, ich habe noch eine irre Geschichte entdeckt. Die spielt in Russland, hat auch mit KI zu tun. Da zensiert jetzt eine KI Bücher. Das schreibt die Zeitung Die Welt. Hier kommt ein schönes Stück von Ina Bayer.
Alexander Puschkin steht unter Drogenverdacht, Nikolai Gogol auch und sogar ein Band mit Kindergeschichten von Lev Tolstoi, schreibt die Tageszeitung Die Welt. Die russische Verkaufsplattform Litres versah mehrere Werke der Klassiker mit einem Warnhinweis, ein Pluszeichen im Dreieck, das auf die Erwähnung von Drogen aufmerksam machen soll. Betroffen waren unter anderem Puschkins Ruslan und Ljudmila, Bulgakows Morphium, hier immerhin naheliegend, und Gogols Die Nase, bei der der Algorithmus offenbar an die unsachgemäße Verwendung einer solchen dachte. Seit August 2025 gelte, so die Zeitung, bei Exmo AST, der Verlagsgruppe, die rund 70% des russischen Buchmarkts kontrolliere, ein internes Regelwerk. Demnach darf kein Manuskript mehr ins Lektorat gelangen, bevor es nicht von einer KI geprüft wurde. Die Software sucht nach allem, was russische Gesetze inzwischen verbieten oder kennzeichnungspflichtig machen. Darstellungen nicht traditioneller sexueller Beziehungen, Transgeschlechtlichkeit, Drogen, die sogenannte Child-Free-Ideologie, Pädophile, Suizid, Pornografie und Extremismus. Die Warnhinweise auf den erwähnten Klassikern nahm Littras wieder zurück. Fehlerhaft seien sie gewesen. Werke, die vor 1990 erschienen sind, fallen gar nicht unter das entsprechende Gesetz, so die Tageszeitung Die Welt.
Besonders gut gefällt mir die Nase von Gogol. Ne? Schlaue KI, ne? Dass die da so abstrahieren kann.
Ja, ich kisse mir mal eben pudern jetzt die Nase. Ja,
lass dich nicht von der KI erwischen.
Nein.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.